PionierInnen der deutschen Wirtschaft. Innovative Ideen aus Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Frauenpersönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts. Dieses Thema widmet sich einer Persönlichkeit, die in einer für Frauen damals ebenfalls noch gänzlich neuen Branche Fuß fasste, der Architektur. Gertrud Magdalena Linke, die Protagonistin dieser Folge, wurde in eine Zeit hineingeboren, in der technische Berufe noch ausschließlich eine Männerdomäne waren. Als eine der ersten ihrer Zunft wird sie heute zu Recht als Pionierin der deutschen Architektur bezeichnet. Die gebürtige Dresdnerin kam am 6. Juni 1888 zur Welt und wuchs als Tochter eines Oberstudienrates in einer bürgerlichen Familie auf. Über ihre Kindheit und schulische Ausbildung ist leider kaum etwas überliefert. Generell sind Informationen über ihr Leben und Wirken nur spärlich vorhanden. Umso mehr freuen wir uns, dass Claudia Quiring, Kustodin für Baugeschichte und Stadtentwicklung im Stadtmuseum Dresden, uns im Dezember 2023 bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge für ein ausführliches Interview über das Schaffen von Gertrud Linke zur Verfügung stand. Bevor wir die Expertin zu Wort kommen lassen, der Hinweis, dass das Frauenstadtarchiv Dresden diese Folge freundlicherweise in Auftrag gegeben und gefördert hat. Claudia Quiring arbeitet seit 2016 im Stadtmuseum Dresden und ist Kunsthistorikerin mit den Schwerpunkten Architektur und Fotografie. Durch ihr berufliches Interesse an der Architektur Dresdens kam sie mit dem Namen Gertrud Magdalena Linke in Kontakt und begann, sich mit deren Werdegang intensiv zu beschäftigen. Die Wege, die Claudia Quiring auf ihrer Spurensuche ging, gleichen interessanterweise auch den Spurensuchen anderer, selbst meinen eigenen. Lassen sich in öffentlich zugänglichen Quellen keine Informationen finden, müssen eben weitere, teils unspektakuläre Wege beschritten werden, beispielsweise die Suche auf Friedhöfen oder an den einstigen Wohnadressen der Protagonistinnen. Claudia Quiring machte bei ihrer Suche die Grabstelle von Gertrud Linke in Dresden ausfindig und versuchte über das Friedhofsamt mit der Familie der Architektin in Kontakt zu treten. Lassen wir sie dazu am besten selbst zu Wort kommen.
Biografisch gesehen ist es auch bei ihr wieder schwierig. Sie hatte keine Kinder, sie hat keinen Nachlass hinterlassen. Es ist einfach niemand, der sich darum kümmerte. Als ich angefangen habe zu recherchieren, hieß es ja, da gab es noch eine Großcousine, die ist aber jetzt auch schon vor 20 Jahren in den 80ern gestorben. Linke selbst, Gertrud Linke, ist ja 76 verstorben. Also mit dieser Großcousine war dann der Schlusspunkt quasi erreicht an Überlieferung. Und ich habe nicht mal eine Abbildung von ihr noch irgendwie auftreiben können. Also ich bin tatsächlich über das Friedhofsamt gegangen, weil es gab noch das Grab, wer pflegt das? Und dann wurde das über Umwege weitergeleitet wegen Datenschutz. Also man muss da manchmal hartnäckig sein. Aber leider bin ich dann nur sehr bedingt weitergekommen, was jetzt Informationen angeht, ne? Weil da einfach keine Kinder. Und dann wird es einfach bei jedem schwierig, ja? Nicht nur bei Frauen. Aber bei ihnen ist es besonders häufig der Fall tatsächlich.
Um die Bedeutung Gertrud Linkes unter städtebaulichen Aspekten einzuordnen, werfen wir zuerst einen kurzen Blick auf die wichtigste Zeit ihres Wirkens, die 1920er-30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Zeit zwischen 1919 und 1933 stellte eine für Dresden und ganz Sachsen überaus bedeutende und vor allem wirtschaftlich erfolgreiche Zeit dar. Direkt nach Ende des Ersten Weltkrieges lag die deutsche Wirtschaft am Boden. Gleichzeitig stand die Industrialisierung Sachsens vor einer beispiellosen Entwicklung. Günstige gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen, sich stetig weiterentwickelnde typisch sächsische Branchen wie der Maschinen- und Anlagenbau sowie innovative Geschäftsideen sorgten vor allem in Dresden für eine einzigartige Aufbruchsstimmung. Es dauerte nicht lange und in Dresden wurden Gewerbeflächen knapp. Dem Gründungsboom folgte der Bedarf an Industriebauten, dem Bedarf an Industriebauten, dem an bezahlbaren Wohnraum für die zahlreichen Arbeiter und Angestellten. Auf der anderen Seite schuf Dresden eine einzigartige Mischung aus Ausstellungsbauten, es entstanden neue Verwaltungs- und Schulgebäude, eine große Anzahl von Einkaufsstraßen, Kaufhäusern und Theatern sowie ehrgeizige Bauten, wie beispielsweise das erste Kugelhaus der Welt. Genau in dieser dynamischen und wirtschaftlich überaus spannenden Zeit startete Gertrud Linke in Dresden ihre berufliche Karriere. Zu den Details ihrer universitären Ausbildung sowie dem darauffolgenden beruflichen Werdegang lassen wir erneut die Dresdner Kunsthistorikerin Claudia Quiring zu Wort kommen.
Also ich denke, das Wichtigste als Voraussetzung, um ihr Leben überhaupt so ein bisschen einschätzen zu können, was man dazu wissen muss, ist, dass Frauen ja sehr lange überhaupt nicht Architektur studieren durften. Also es war einfach nicht die Möglichkeit, selbst wenn sie gewollt hätten. Das fing eigentlich erst an ab 1903 in Bayern tatsächlich. Man denkt nicht heute unbedingt, aber Bayern war der Vorreiter. Ab 1903 durften da Frauen an den technischen Universitäten studieren und 1908 ist es in Preußen auch möglich. Also das ist so die erste Grundvoraussetzung überhaupt, die Zulassung als Vollstudentin, nicht als Gasthörerin. Aber mir geht es jetzt um das Vollstudium. Das war erst dann Anfang des 20. Jahrhunderts möglich. Und in Dresden ist es auch so ab 1909 an der Technischen Hochschule, hieß sie damals ja noch, oder eben Akademie der Bildenden Künste, Königlich Sächsische Hochschule erstmal. Und diesen Weg hat dann eben auch Gertrud Linke betreten oder ist dem gefolgt. Aber man muss auch sagen, da war sie auch eine von relativ wenigen. Also ich hatte mir noch mal ein paar Zahlen rausgeholt, damit das so ein bisschen unterfüttert ist. 1920 studierten an der TH 8 Frauen bei 298 Männern. Also dass man einfach so diese Verhältnisse ein bisschen vor Augen hat. Oder 1919 waren es 6 Frauen als Vollstudentin für die Klasse Raumkunst. So hieß das dann an der Kunstgewerbeschule. Also es hieß gar nicht Architektur, sondern Raumkunst, aber das ging schon in die Richtung. Und bei Gertrud Linke war es so, dass sie dann, sie ist ja Jahrgang 88, also 1888, und sie hat so mit 20 dann angefangen, eben an der Kunstgewerbeschule in Dresden mit der Fachklasse Grafisches Kunstgewerbe. Also auch noch nicht Architektur, da geht es um Malen und Entwerfen handgewerblicher Gegenstände. Also es geht schon um was Kreatives, das merkt man. Dann hat sie gewechselt, also es waren 4 Jahre etwa bis 1912. Und dann hat sie nochmal in der Kunstgewerbeschule in Dresden gewechselt zur Fachklasse für Entwerfen und Ausführung künstlerischer weiblicher Handarbeiten und von Kleidungsstücken sowie Entwerfen in architektonischem Kunstgewerbe. Ich muss das so vorlesen und ablesen, weil das ist ein ganzer Rattenschwanz. Aber man merkt schon, also das war noch Handarbeiten, ne? Kleidungsstücke, Kunstgewerbe. Also es weitet sich so ein bisschen. Es geht zum einen ins Textile, aber dann auch kunstgewerbliche Gegenstände im architektonischen Bereich. Bei Professorin Margarete Junge, das war auch so die erste zugelassene Professorin hier. Und dann wechselt sie noch einmal für etwa 2 Jahre vermutlich, ab 1915. Da sind nämlich die Schülerinnenabteilungen auch aufgehoben worden. Das war also auch noch separiert bis zu dem Zeitpunkt. Aber so Erster Weltkrieg, ne, da waren viele Männer einfach an der Front und die Klassen waren leer. Also es war auch der Druck, dass die Klassen geweitet wurden. Das war jetzt nicht, wir machen die Arme weit und willkommen heißen der Frauen als Frauen sozusagen, sondern es war auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Und diese Klassen waren auf jeden Fall dann geöffnet und sie hat dann nochmal die Fachklasse Raumkunst, die ich eben schon kurz erwähnte, besucht bei Oskar Menzel oder auch bei Karl Simmang. Das ist nicht ganz klar. Von den Matrikellisten kommt das, ne? Also ich hatte mir einfach die Matrikellisten angeschaut, um rauszubekommen, wie war ihre Ausbildung denn. Bisher war das völlig unbekannt und das findet man also in diesen Listen rein, die Fakten, von wann bis wann sie studiert hat. Aber wie gesagt, das war noch nicht lange möglich und sie hat dann nicht explizit Architektur studiert, aber dann sich auch mit Bebauungsplänen und Wohngrundrissen, Entwerfen von Wohngebäuden primär beschäftigt. Also das ist so ihre Herleitung mit einer kleinen Verortung, ab wann das überhaupt erst möglich war. Also mich hat dann natürlich beschäftigt, was hat Frau Linke denn eigentlich so entworfen oder auch bauen können und in welchem Umfang, als sie dann mal fertig war mit dieser Ausbildung. Nachvollziehbar ist, dass sie als Mitarbeiterin von Gustav Lüdecke erstmal gearbeitet hat. Das war ein Architekt, der in Hellerau angesiedelt war. Sehr spezielle Person, hat auch viel Wohnungsbau gemacht, auch ganz innovativ, auch viel mit neuen Baustoffen experimentiert. Da gab es verschiedene Steintypen, die er entwickelt hat und ähnliches. Und in diesem Büro hat Gertrud Linke dann gearbeitet. Wie unabhängig oder nicht, das kann man natürlich gar nicht mehr so gut feststellen. Aber sie hat teils auch unter ihrem Namen dann die Dinge veröffentlicht. Aber eher, dass sie es dann unter ihrem Namen, aber er hat nicht unbedingt ihren mit aufgeführt. Das scheint mir auch so ein bisschen symptomatisch zu sein. Aber man kommt dahinter. Sie war da also schon in den 20er Jahren eigentlich involviert, auch bei großen Ausstellungen, die hier in Dresden ja eine gewisse Tradition haben, bei den Jahresschauen Deutscher Arbeit. Und da wurden eben Wohneinrichtungen präsentiert, die heute auch manchmal fast ein bisschen skurril anmuten tatsächlich, weil dann ein Innenraum komplett gestreift wird, auf einmal schwarz-weiß gestreift ist, so horizontal streifen. Das geht dann über Einbauschränke, nicht über die Fenster hinaus, aber es geht einfach einmal drumherum. Also das muss man mögen, wenn man sich das so anschaut. Aber sie hat sich eben viel mit auch Inneneinrichtung, diese Einbauschränke zum Beispiel, damit beschäftigt. Das ist was, was man damals sehr viel gemacht hat, muss man sagen. Also auch am Bauhaus zum Beispiel. Es ging dann zum Beispiel um so Aspekte, wenn man einen Einbauschrank hat, dann muss man sich ja nicht noch extra einen Schrank kaufen. Also es hat einen wirtschaftlichen Aspekt, auch einen ästhetischen, weil dann einfach nicht so viel rumsteht. Also sie war auch sehr dafür, diese Einrichteritis ein bisschen zurückzudämmen. Es sollte ja möglichst schmuckreduziert sein, das ist ja auch so ein Trend der Zeit. Und auf dieser Schiene war sie auch unterwegs und hat sich damit intensiv beschäftigt. Und Wohnungsbau überhaupt war ihr großes Thema, auch als sie dann vermutlich selbstständig war, ich weiß nicht genau wann, aber in ihren Publikationen kommt das also durch, Wohnungsbau immer wieder in unterschiedlichen Formen. Und das liegt auch daran, dass das eine Bauaufgabe ist, die man Frauen eher zugetraut hat. Also das muss nicht sein, dass das ihr spezieller Wunsch war. Vielleicht war es auch einfach die Lücke, die sie ausfüllen konnte. Das muss man immer so ein bisschen als Frage mitlesen, wenn man schaut, was sie gemacht hat. Aber sie hat zum Beispiel Kinderpflegeheime, Rentnerinnenheime, Studentinnenwohnheime oder allgemeiner Frauenwohnheime entwickelt. Also immer Wohnheime für Frauen in unterschiedlichen Altersstrukturen. Weil das eben was war, was man zugetraut hat, wo man dann auch Auftraggeber gefunden hat. Weil es geht ja auch immer um, man spricht ja immer von Bauherren. Ich weiß nicht, Bauherrin klingt schon immer so ein bisschen komisch, aber man braucht überhaupt den Auftraggeber. Und wer hat einem was zugetraut? Und da hat sich es fast automatisch gefügt, dass man dann zum Beispiel mit dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein zusammengearbeitet hat oder der Frauenwohnungshilfe, die also im sozialen Bereich aktiv waren. Häufig waren das ja bürgerliche Frauen, die klassische Direktorengattin, die sich aber sozial engagiert, Geld mit reingibt, Einflüsse, Kontakte, ihren Salon vielleicht nutzt oder ähnliches. Und die ermöglichen aber eben solche Sozialbauten. Und das war dann so eine Lücke, die man als Frau ganz gut füllen konnte, weil so ganz repräsentativen Bauten, Museumsbauten oder ähnliches oder in der Wirtschaft, das funktionierte irgendwie noch nicht ganz so gut. Also da muss man wirklich so eine Lücke für sich finden. Und bei Gertrud Linke war es dann sozusagen ganz klassisch dieses Thema Wohnungsbau und was dann aber auch nochmal sehr interessant ist, das vorfabrizierte Bauen. Also da wird es ja dann doch sehr technisch. Und damit hat sie sich sehr intensiv offensichtlich beschäftigt, auch mit dem Stahlbau. Das ist eine Technik, die man damals auch im Hinblick auf serielle Bauweisen mit favorisiert hat. Also was später wurde es ja dann eher der Plattenbau, als dass man groß mit Stahl gearbeitet hat, hat auch einen wirtschaftlichen Kostenfaktor einfach. Aber damals war es unter anderem der Stahlbau und auf jeden Fall dieses Thema serielles Bauen. Also wie kann man dazu kommen, das Bauen herunterzubrechen auf bestimmte Typen zum Beispiel, weil das einfach wirtschaftlich besser ist. Und da rechnet sie sehr explizit vor, wie das zu funktionieren hat. Also das ist ganz beeindruckend und ich komme da als Kunsthistoriker nicht immer mit, aber es wird also sehr auch mathematisch sozusagen und sie rechnet das alles komplett durch, auch für die Auftraggeber. Also da ist sie einfach als Architektin, hat sie einfach das Wissen, ne? Und vermittelt das auch den Deutschen Frauenverein zum Beispiel, wenn das eben die Bauherrin ist in dem Falle. Das finde ich sehr symptomatisch bei ihr. Also das finde ich nochmal einen interessanten Aspekt, wenn man so überlegt, wo findet man denn was über diese Frauen? Wo sind sie publizistisch tätig oder in Vorträgen? Auch Gertrud Linke hat sicherlich Vorträge gehalten. Das ist aber nicht so gut dokumentiert, aber auf jeden Fall hat sie geschrieben. Und darauf bin ich dann natürlich gestoßen. Und es gab ja auch schon ein paar Vorforschungen, bevor ich hier angefangen habe. Aber das findet man dann nicht unbedingt in der Deutschen Bauzeitung oder der Baumeister. Ich meine, heißt halt auch Baumeister. Das liegt so auf der Hand. Aber sie schreibt dann in, wir würden sozusagen, Frauenzeitschriften. Die heißen dann zum Beispiel Deutsche Frauenkleidung und Frauenkultur. Und beschäftigen sich mit ganz vielen Reformansätzen. Und sie schreibt in dieser Zeitschrift Deutsche Frauenkleidung und Frauenkultur über deutsche Stahlbauweise. Ein Weg zur Verbilligung des Wohnhausbaus, so der Titel von 1927. Also man würde das einfach nicht da erwarten. Das ist so nochmal eine Schwierigkeit von der Quellenlage her. Aber beim Deutschen Baumeister oder anderen Zeitschriften saßen natürlich auch in aller Regel Männer als Redakteure, und die hatten die Frauen nicht auf dem Schirm oder haben sie nicht auf ernst genommen, wie auch immer das genau gelaufen ist, aber die tauchen einfach häufig nicht auf, weil die Infrastruktur sozusagen nicht da ist, auch zum Publizieren, und nutzen diese Nischen, wo natürlich sehr engagierte Frauen auch das gelesen haben und vielleicht auch mal gesagt haben, ach, endlich mal ein anderes Thema, man weiß es ja nicht. Also es geht dann halt nicht um Frauenkleidung, sondern um Stahlbauweise. Das, also man muss immer so ein bisschen schmunzeln, wo diese Sachen dann auf einmal auftauchen. Aber es ist natürlich was ganz strukturelle Schwierigkeit tatsächlich, die dahinter steckt, die dazu treibt, dass es dort publiziert wird. Also von Gertrud Linke ist ja nicht sehr viel Gebautes bekannt. Aber der eine Bau, der so ganz charakteristisch eben noch dort in der Stadtlandschaft steht, das ist das Frauenwohnheim an der Gabelsberger Straße, Ecke Huttenstraße. Das ist von 1930, 31 für den Frauenwohnungshilfeverein gebaut, als Wohnheim für alleinstehende Frauen primär gedacht. Und wenn man da also an der Ecke steht und dieses Gebäude mal auf sich wirken lässt und dann ein bisschen weiß, wer hat es gebaut? Die Architektin Gertrud Linke. Für wen wurde es gebaut? Für die alleinstehenden Frauen primär. Wer hat es getragen als Bauträger? Es war Frauenwohnungshilfeverein. Man guckt sich die Architektur an. Wie hat sie es denn gebaut? Mit ganz langen Terrassen, die davor, oder Balkonen, die entlanglaufen, weil sie sich immer wieder dafür eingesetzt hat, dass man zum Beispiel, das ist eine totale Unsitte, wer schreibt sie in einem Text, dass man die muffigen Kleider im Wohnraum auslüftet. Nein, das muss man draußen an der frischen Luft machen. Deshalb diese großen Balkone, um diese Möglichkeit zu schaffen. Es gibt da kleine Kochnischen, man kann Vorhänge davor machen, damit das aber trotzdem nett aussieht. Es gibt noch Fotos von Innenräumen, da wird das klar. Also sie hat einen Einbauschrank gehabt, da konnte man ein Brett zur Seite rausziehen. Das Bett war gleich daneben in der Bettnische und dann hatte man da einen Nachttisch. Aber man hatte nicht ein extra Schränkchen da rumstehen, noch extra in diesen ja relativ kleinen Räumlichkeiten. Also all diese Dinge sind da auf einmal greifbar. Und so wie die bekannteste Kollegin vielleicht aus dieser Zeit, die Wienerin Margarete Schütte-Lihotzky, immer mit der Entwicklung der Einbauküche, der Frankfurter Küche, der sogenannten, in Verbindung gesetzt wird und sich gar nicht mehr davon freimachen konnte, obwohl sie selber, also sie wurde immer verkauft als die Frau, die ist natürlich für die Küchen da, im neuen Frankfurt damals, in den 20er Jahren. Dabei konnte sie, wie sie sagte, quasi gerade mal ein Ei braten. Ja? Also das liegt halt nicht in den Genen der Frauen automatisch. Aber es wird natürlich nach außen so getragen. Und bei Gertrud Linke ist jetzt nicht so eine Eierbratgeschichte bekannt. Aber wenn man einfach an den Bauch steht, kann man unheimlich viel ablesen. Ich sage jetzt nicht, dass dieser Typus dann der war und alle haben nur noch so gebaut, aber den Bau, wenn man sich mit dem beschäftigt, kriegt man ganz viele Einblicke in diese Zeit. Und dafür steht eben Gertrud Linke.
Wie Claudia Quiring sehr eindrücklich formulierte, bestand das eigentliche Betätigungsfeld von Gertrud Linke im sozialen Wohnungsbau für Frauen. Und damit möchte ich noch einmal zurückkommen auf die wohl sehr angespannte Dresdner Wohnungslage der 1920er, 30er Jahre. Bezahlbarer Wohnraum, vor allem für Arbeiter und Angestellte sowie deren Familien, war knapp. Der soziale Wohnungsbau durfte noch in den Kinderschuhen gesteckt haben und war für Gertrud Linkes männliche Kollegen kaum lukrativ. Dem Wirtschaftsboom Dresdens folgten seinerzeit auch zahlreiche Menschen aus dem Umland, damit auch Frauen. Ganz gleich, ob sie in der sächsischen Landeshauptstadt eine der weiterbildenden Schulen oder Universitäten besuchten oder sich in den zahlreichen Firmen als Arbeiterinnen und Angestellte bewarben, irgendwo mussten sie wohnen. Günstige Wohnungen allerdings waren Mangelware. Vereine wie die Dresdner Frauenwohnungshilfe erkannten den Bedarf und wurden daher für Gertrud Linke zu dankbaren Auftraggeberinnen. Eines ihrer realisierten Projekte war eben dieses von Claudia Quiring vorgestellte Wohnheim auf der Gabelsberger Straße Ecke Huttenstraße. Obwohl Gertrud Linke nachweislich kein Architekturstudium absolvierte, nahm sie während ihrer beruflichen Laufbahn an verschiedenen Architekturwettbewerben teil. So gewann sie mehrere Preise, wie 1920 für ihren Bebauungsplan eines Geländes in Dresden-Neustadt. Für den Entwurf wurde sie im Bereich Stadtplanung mit dem 3. Preis ausgezeichnet. Nach 1927 erschienen von ihr zudem verstärkt Publikationen zum Thema Wohnungsbau. Das einzige von ihr noch erhaltene Dresdner Gebäude, eben dieses Frauenwohnheim auf der Gabelsberger Straße Ecke Huttenstraße, reiht sich nach Recherchen von Claudia Quiring in die während der Weimarer Republik in Deutschland entstandenen Wohnhäuser für ledige oder kinderlose Ehepaare ein. Die durchdachte Innenausstattung mit raumsparenden Elementen, zentralen Waschanlagen und Zentralküchen sowie großzügigen Balkonen sind ein Paradebeispiel gelungenen sozialen Wohnungsbaus. 1930 fand das Gebäude aus diesem Grund Aufnahme in die vielbeachtete Ausstellung »Die deutsche Wohnung der Gegenwart« von Walter Müller-Wulko. Gerade unter dem Aspekt, dass Gertrud Linke sich für die damals noch in den Kinderschuhen steckende serielle Bauweise, die ebenfalls neue, innovative Stahlbauweise, eine reduzierte, an rein praktischen Dingen orientierte Innenarchitektur sowie die Finanzierbarkeit von Wohnungsbauprojekten verdient gemacht hat, ist ihr weiterer beruflicher Weg umso bedauerlicher. Nach 1933 sind nur noch einige wenige Bauprojekte von Gertrud Linke bekannt. Selbst die von ihr entwickelten Stahlhausentwürfe blieben auf dem Papier. Nach 1945 bis zu ihrem Tod am 7. Oktober 1976 gibt es keine Nachweise mehr auf eine Tätigkeit der Architektin Gertrud Linke, auch wenn sie mit Kriegsende wohl bereits das Rentenalter erreicht hatte. Dennoch ist das mehr als erstaunlich, dass ihr umfangreiches Wissen nicht genutzt wurde, wo doch der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen gerade durch die umfangreichen Zerstörungen Dresdens durch den Zweiten Weltkrieg erheblich war. Wer also meint, dass es für Frauen in der Zeit der DDR einfach war, sich gegen eine ausschließlich männerdominierte Branche zu behaupten, irrt. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen gab es damals wohl doch nur auf dem Papier. Dass Frauen in der DDR deshalb bemüht waren, sich in den gesellschaftlichen Konsens einzuordnen, zeigt das Beispiel der Architektin Anita Bach. Sie lebte von 1927 bis 2021 und gehört damit zu einer neuen Generation von Architektinnen. Sie war lange die erste und einzige Frau, die in der DDR zur Professorin für Architektur berufen wurde. In einem ihrer Vorträge vom 30. September 1987 sagte sie, dass von Geschlechtern praktisch nie gesprochen wurde. Die übergeordnete Aufgabe, die erfüllt werden sollte, stand im Vordergrund, nicht das Individuum, welches sie ausführte. Mit dem Zitat von Anita Bach möchte ich zu einem weiteren Interview überleiten, das wir für diese Folge mit dem Frauenstadtarchiv im Dresdner C90-Studio führen durften. Wir freuen uns sehr, hier heute im C90-Studio in Dresden zwei Gästinnen zu begrüßen, und zwar vom Frauenstadtarchiv Dresden, Friederike Berger und Sarah Thomas, die uns einige Fragen zur Architektin Gertrud Linke beantworten wollen. Das wird nämlich unsere nächste, neueste Folge. Herzlich willkommen.
Ja, willkommen.
Wie seid ihr auf Gertrud Linke aufmerksam geworden?
Den Hinweis gab uns Claudia Quiring. Von ihr kam 2020 eine Anfrage, und zwar zur Künstlerin Johanna Dorn an uns. Und im Gespräch über zu Unrecht unbekannte Frauen der Dresdner Geschichte erwähnte sie die Architektin Gertrud Linke, die uns leider vorher auch kein Begriff war.
Im Frauenstadtarchiv gibt es einen großen Fundus an Dokumenten, Exponaten, Fotos, Filmmaterial und mehr. Was genau ist im Archiv von bzw. über Gertrud Linke vorhanden?
Genau. Wir haben im FSA ganz viele unterschiedliche Bestände. Wir haben Bücher aus Privatbibliotheken, Zeitschriftensammlungen, Pressespiegel, aber auch Nachlässe von Frauen, beispielsweise von der Schauspielerin Pauline Ulrich oder von der Gebrauchsgrafikerin Ingeborg Geißler. Bei Anfragen werfen wir dann gerne auch einen Blick in die Findbücher und eingesehen werden die Objekte dann im Stadtarchiv Dresden, wo unser Bestand lagert. Leider haben wir zu Gertrud Linke überhaupt gar nichts in der Sammlung. Daher sind wir froh darüber, wenn Menschen bereit sind, ihre uns biografische Unterlagen aller Art zu überlassen. Von Pressespiegeln über Forschungsarbeiten bis zu persönlichen Dokumenten kann alles von Interesse sein.
Mhm. Gertrud Linke ist eine der bedeutenden Frauen des vorigen Jahrhunderts, deren Biografie dennoch weitgehend unbekannt ist. Es gibt von ihr nicht einmal ein Foto. Wie geht man in der Forschung mit einer so dünnen Materiallage um?
Ja, leider ist das in der Frauengeschichte häufig der Fall. Hier gilt wirklich zurück zu den Quellen. Finden sich vielleicht Informationen in Kirchenbüchern, Standesämtern oder sogar der Friedhofsverwaltung? Und es lohnt sich immer, Frauenarchive anzufragen. Über den IDA-Dachverband sind Kontaktdaten ganz schnell gefunden. Und eine weitere Option ist es, Nachfahren oder Netzwerke zu suchen. Oral History, also mündliche Überlieferung, ist der Frauengeschichte aufgrund der dünnen Materiallage sehr relevant. Und ganz wichtig, dokumentieren Sie alles, was Sie wo herausgefunden haben. Auch die Leerstellen, denn möglicherweise können hier andere noch später andocken und weitermachen. Ja, damit nicht noch mehr verloren geht, ist es uns ein Anliegen, um Spenden für Initiativen wie das FSA zu bitten. Unsere Archivarbeit ist momentan nur ehrenamtlich möglich. Zumindest haben wir 2 Teilzeitstellen für Projektarbeit. Da geht es uns im Vergleich zu anderen Frauenarchiven gut, aber es reicht eigentlich auch hier nicht aus, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Wenn Sie also können, schauen Sie auf die Website unseres Trägervereins Frauenbildungshaus Dresden e.V. und unterstützen Sie unsere Arbeit. Und Zeitspenden sind übrigens auch immer herzlich willkommen.
Bestimmt. Ein Gebäude der Architektin Gertrud Linke gibt es noch in Dresden. Das Wohnhaus auf der Gabelsberger Straße, Ecke Huttenstraße. Wie bei vielen weiteren bedeutenden Frauen findet man auch an diesem Gebäude weder ein Hinweisschild noch eine Gedenktafel. Habt ihr da einen Vorschlag?
Man kann versuchen, die EigentümerInnen ausfindig zu machen und zu fragen, ob sie Interesse hätten, eine Plakette anzubringen. Vielleicht wissen diese ja gar nicht, was sie für ein außergewöhnliches Haus besitzen. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten über zum Beispiel das Projekt Frauenorte Sachsens, des Landesfrauenrats Sachsen, Gertrud Linke für eine Gedenktafel vorzuschlagen. Und als Ort für diese Tafel käme dann natürlich dieses Gebäude in Frage.
Der Initiative von Claudia Quiring, Kustodin für Baugeschichte und Stadtentwicklung im Stadtmuseum Dresden, ist es zu verdanken, dass inzwischen viele Informationen über das berufliche Wirken von Gertrud Linke aufgearbeitet sind. Sie gab uns freundlicherweise ebenfalls ein Interview, in dem sie Interessantes über die Architektin verrät. Gibt es zwischen Frauenstadtarchiv und Stadtmuseum Dresden diesbezüglich eine Kooperation oder zumindest Überlegungen, vielleicht eine kleine Kabinettausstellung über die Architektin zu initiieren?
Ja, aktuell sind jetzt keine Projekte in Planung, aber ganz allgemein sind wir schon immer mit den Kolleginnen vom Stadtmuseum im Austausch und haben in den letzten Jahren auch immer wieder zu verschiedenen Themen zusammengearbeitet und werden das auch in Zukunft auf jeden Fall wieder machen.
Obwohl Frauen in der DDR zumindest auf Papier gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt hatten, auch in technischen Berufen wie Architektur, sind Frauenbiografien aus diesen Bereichen dennoch kaum bekannt. Woran liegt das?
Ja, dass Frauen überhaupt gleichen Zugang zur Ausbildung und Arbeit hatten, lag mehr an der planwirtschaftlichen Notwendigkeit als an einer feministischen Überzeugung. Daher war das auch keine Sensation, die von Historikerinnen bewusst dokumentiert wurde. Auch waren in der DDR die Vorurteile gegenüber Frauen noch immer in den Köpfen. Und viele Frauen klagten auch über die Doppelbelastung von Berufs- und Familienleben, sodass sie selber ihre eigenen Leistungen nicht unbedingt selber autobiografisch festhielten. Zu diesem Thema empfehlen wir auch das Buch Frauen in der DDR von Anna Kaminski, da heutzutage gerade in den sogenannten neuen Bundesländern viele überzeugt sind, dass Frauen in der DDR vollends gleichgestellt waren. Und das stimmt einfach nicht.
Gibt es im Frauenstadtarchiv Überlegungen über die Gemeinsamkeiten, Unterschiede in der beruflichen Entwicklung von Frauen in beiden ehemaligen Systemen, also DDR und BRD, zu forschen?
Das haben wir in der Vergangenheit tatsächlich schon ein paar Mal gemacht. Es gibt verschiedene Projekte, zum Beispiel Frauen in der Wendegeneration aus dem Jahr 2019, genauso wie das Jahr das Projekt Lost in Transformation. Und im Jahr 2020 gab es auch noch Fortschritt versus Tradition, Patriarchat und weibliche Selbstbestimmung in der DDR. Prinzipiell spielt das Thema in fast allen Projekten eine Rolle, da wir in der deutschen Frauengeschichte des 20. Jahrhunderts immer diese Differenzierung zwischen Ost und West machen müssen.
Vielen Architektinnen, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus, wird es heute immer noch schwer gemacht, in einer nach wie vor von Männern dominierten Branche Fuß zu fassen. Wie ist eure Meinung dazu?
Das ist natürlich sehr bedauerlich und hier greifen verschiedene strukturelle Mechanismen, die sich nicht nur auf das Feld der Architektur beschränken. Als Historikerinnen können wir nur immer wieder darauf verweisen, dass es sich lohnt, nach den Ursachen in der Geschichte zu gucken. Beispielsweise, wie lange Frauen der Weg des Studiums verwehrt wurde. Aber es greifen auch Erwartungshaltungen hinsichtlich Care-Arbeit, Mutterschaft sowie tradierten Rollenbildern. Noch dazu mangelt es an Vorbildern und hier sehen wir eine unserer Aufgaben, nämlich Frauenbiografien der Dresdner Stadtgeschichte sammeln und sichtbar machen. Und dafür ist Gertrud Linke ein eindrucksvolles Beispiel.
Sarah Thomas, Friederike Berger vom Frauenstadtarchiv Dresden, wir danken euch ganz herzlich für das sehr, sehr spannende und aufschlussreiche Interview. Lieben Dank, alles Liebe für euch.
Danke. Wir danken, dass wir hier sein durften.
Ja, danke schön.
Die Architektin Gertrud Magdalena Linke zählt für mich zu den überaus bedeutenden Frauenpersönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts. Sie nutzte die Chance, übrigens als eine der ersten Frauen in Dresden, ein Studium der Architektur bzw. Raumordnung zu absolvieren und sich bereits damit in einer von Männern dominierten Branche zu behaupten. Während ihrer beruflichen Laufbahn erwarb Gertrud Linke bedeutende Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich Stahlbauweise. Wohnungsbauindustrie und serielle Bauweise verdanken ihr wertvolle Impulse. Vor allem der soziale Wohnungsbau sollte nach ihrer Vorstellung finanzierbar sein. Ihre Wohngebäude überzeugten zudem mit klarer Formensprache und funktionaler Raumgestaltung. Gertrud Linke war Mitglied des Bundes der Architekten BDA und der Reichskammer der Bildenden Künste. Zum Schluss noch einmal ein Zitat aus dem Interview mit Claudia Quiring in Bezug auf die Publikationen Gertrud Linkes in verschiedenen Frauenzeitschriften, welches die damaligen Schwierigkeiten in der Außenwahrnehmung der Architektin treffend widerspiegelt.
Es geht dann halt nicht um Frauenkleidung, sondern um Stahlbauweise.
Ein herzliches Dankeschön geht noch einmal an unsere Interviewpartnerinnen Claudia Quiring vom Stadtmuseum Dresden sowie Friederike Berger und Sarah Thomas vom Frauenstadtarchiv. Und natürlich an euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast ist eine Produktion von C90.